Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschalten hast. Heute ist Melanie bei mir zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Liebe Franziska, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, zum zweiten Mal tatsächlich, um mit dir tatsächlich über ein ganz anderes Thema zu sprechen, glaube ich.
Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch nochmal gesagt. Die liebe Melanie ist schon zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Wir haben im letzten Jahr schon eine Folge aufgenommen, wo es um deine eigene Krebserkrankung ging. Wie hat sich denn seitdem dein Weg entwickelt, also persönlich und auch beruflich?
Ja, ganz wunderbar, würde ich mal sagen. Also zum einen gesundheitlich hat es sich für mich weiterhin gut entwickelt. Ich bin weiterhin krebsfrei, das ist erstmal ganz wichtig. Und ich habe im ersten Interview ja schon gesagt, dass ich mich in einer Ausbildung zur Trauerbegleiterin befinde. Diese Ausbildung habe ich dieses Jahr im Mai abgeschlossen. Ich darf mich also jetzt Trauerbegleiterin gemäß Bundesverband der Trauerbegleiter e.V. nennen. Und habe da jetzt ein Kleingewerbe aufgemacht und bin im Nebenberuf als Trauerbegleiterin tätig und ja, erfülle mir damit eigentlich einen richtig großen Wunsch.
Großartig. Also da kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Ich finde es immer so schön, Menschen zu erleben, die genau das machen, was sie machen wollen.
Es fühlt sich tatsächlich genauso an und ja. Ich hatte mir die Folge nochmal angehört vom letzten Jahr, wo ich das ja schon für mich so gesehen habe und da eben auch schon gesagt habe, dass ich den Mut habe, Dinge jetzt anzugehen. Und das fühlt sich gerade genau richtig für mich an.
Ja, vor allem auch Dinge ganz anders anzugehen, als man es bisher gewohnt war, ne?
Genau.
Was hat dich denn dazu gebracht, überhaupt dich mit dem Thema Trauer mehr auseinanderzusetzen? Ist das bedingt durch deine eigene Krebserkrankung?
Ich glaube, die Krebserkrankung war letztendlich sozusagen der letzte Auslöser dafür. Ich habe so im Rückblick erkannt, dass mich das Thema Tod und Trauer schon auch als Jugendliche beschäftigt hat, mit einem großen Interesse und vor allen Dingen mit wenig Angst. Also ich hatte da nie Berührungsängste. Und habe in meinem Hauptberuf da auch schon einige Verknüpfungen und Berührungspunkte gehabt. Und die eigene Erkrankung hat mich da nochmal in die eigene Trauer so tief einsteigen lassen. Wir hatten da beim letzten Mal schon drüber gesprochen, meine eigene größte Trauer ist eben die ungewollte Kinderlosigkeit, die durch meine Krebserkrankung dann ja wirklich nochmal so ganz, ganz doll ausbrach. Und dann eben sich auch mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Auch da bin ich in meiner eigenen Erkrankung ganz tief reingegangen. Das war natürlich ein schmerzhafter Weg, aber ich habe eben auch gemerkt, wie wichtig dieser Prozess für mich war. Und dann habe ich eben gesagt, so, ich warte jetzt nicht mehr, bis irgendwann ein Zeitpunkt ist, dass ich diese Ausbildung mache, sondern ich mache sie einfach, um dann zu schauen, ja, was die Ausbildung mit mir macht und wo mein Weg hingeht. Also ich bin da ganz offen reingegangen, aber es war für mich wirklich eine hervorragende Entscheidung, die Ausbildung anzufangen und jetzt mich eben auch in diesem beruflichen Umfeld zu bewegen.
Ich finde das total schön, dass du sagst, dass es um deine eigene Trauer ging, weil ich glaube, wenn man so, oder das ist zumindest meine eigene Wahrnehmung, ich bin ja selbst nicht betroffen, deswegen sehe ich das vielleicht nochmal aus einer anderen Sicht, aber wenn mir jemand erzählt, ich bin Trauerbegleiterin, dann ist für mich irgendwie die erste Verknüpfung immer, für Angehörige. Aber so ist es ja bei dir gar nicht, ne?
Nein, nicht nur. Also ich begleite natürlich auch Menschen, die jemanden verloren haben. Also Trauer wird ja meistens mit dem Tod eines geliebten Menschen in Verbindung gebracht. Aber Trauer ist ja so viel mehr, weil jeder Mensch trauert ja auch um Dinge, die er vermisst oder die, von denen wir uns verabschieden müssen. Das kann ein Abschied von einem Berufsfeld sein, das kann ein Umzug sein, das kann eine Trennung sein oder eben der Abschied von, genau, und das ist jetzt eben mein Thema, der Abschied von Lebensträumen und der Abschied auch von Fähigkeiten körperlicher und mentaler Art, die eben uns, also oft bei Krankheiten einhergehen. Also, und das nicht gesehen werden, dass es eben oft so ist, und das wirst du in deinen ganzen Interviews ja auch immer wieder erlebt haben. Nach einer Krankheit, wenn man als genesen gilt, ist ja Körper und Seele nicht unbedingt heil. Und da setzt oftmals eben eine Trauer und ein Trauerprozess an.
Finde ich ganz, ganz wichtig, dieses Thema. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das jetzt hier im Podcast noch ein bisschen genauer besprechen.
Ja, ich bin da auch sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, weil ich es eben auch so wichtig finde.
Ja. Warum ist es denn wichtig, diese Trauer in Anführungszeichen zu bearbeiten?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich selber in diesem Gefühl wahrnimmt. Dass ich selber mir eingestehen darf, dass ich diese Gefühle dass ich Trauer mit all seinen Facetten spüren darf. Ich weiß, dass du auch schon mal eine Folge hattest zum Thema Trauer, wo du eben auch die ganz klassischen, also die ganz, das klassische Trauerkonzept von der Frau Kübler-Ross auch, thematisiert hattest. Und genau diese Dinge, die da genannt werden, verleugnen, Wut, Verhandeln, Depression, Akzeptanz, begleiten uns ja auch in einer schweren Erkrankung. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder und jede das für sich eben sieht und auch akzeptiert, weil es es leichter macht, durch die Erkrankung zu gehen und auch in die Genesung zu kommen.
Ja, genau. In die Genesung zu kommen, das ist ja auch, also es ist ja oft so, dass wenn die körperliche Therapie abgeschlossen ist, dass die Psyche noch ein wenig länger braucht. Und das ist ja für viele auch nochmal extrem schmerzhaft, sich mit all den Verlusten, wie du schon sagst, der Lebenspläne, sich damit auseinanderzusetzen und für sich eine Richtung zu finden, in die das Leben jetzt gehen darf.
Ja.
Welche Formen von Trauer begegnen dir denn bei Menschen? Lass uns mal nochmal bei diesem Punkt bleiben, also insbesondere bei Menschen, die selbst an Krebs erkrankt sind.
Das ist ganz oft eben die Trauer, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass ich mich also durch eine Diagnose, durch eine Erkrankung von einem Leben verabschieden muss, was ich bisher geführt habe. Ich glaube, das ist ja was im Ersten gar nicht so, ja, bei einer Diagnose so vor, also als Erstes so genannt wird, aber zu akzeptieren, dass es ein Leben nach Krebs gibt und dass dieses Leben nicht so sein, also dass es nicht so sein kann oder auch nicht so sein braucht wie vorher. Und das erlebe ich tatsächlich und natürlich auch wirklich diese Trauer darüber, dass man bestimmte, auch körperliche Dinge nicht mehr kann.
Und dass man aber auch irgendwie ein Stück Sicherheit verliert, oder?
Genau, also man muss mit sich selber, man muss seinem Körper ja wieder vertrauen, also man muss das Vertrauen zu seinem Körper wieder lernen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da durch diese Akzeptanz, also immer wieder das Thema, ne, der Akzeptanz, dass es einfach so ist, wie es ist.
Ja, ja. Wie unterscheidet sich denn die Trauer, die Angehörige empfinden und gerade auch bei Menschen, die jetzt an Krebs erkrankt sind? Also ich meine, auch da gibt es ja Angehörige, deren Leben auch nicht mehr so ist wie vorher.
Ja.
Also wie unterscheidet sich die Trauer von den Angehörigen und dem Menschen, der selbst betroffen ist, also der selbst erkrankt ist?
Ich würde sagen, die Trauer unterscheidet sich vor allen Dingen daran, dass sie in anderen, sich in einem anderen zeitlichen Fenster abspielt. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen, die akut erkrankt sind, noch gar keine Möglichkeit haben, sich wirklich tief damit auseinanderzusetzen und die Angehörigen also sehr schnell in der Angst sind und auch in der Hilflosigkeit. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass ja Menschen, die erkrankt sind und Menschen, die begleiten oder angehörig sind oder dass da ein Gespräch stattfinden kann, damit man auch so ein bisschen abgleichen kann, wo stehst du gerade? Weil die Trauer, die Ängste sind ähnlich, aber oft eben zeitversetzt.
Genau, die Angehörigen können ja schon wahrscheinlich direkt mit der Verarbeitung beginnen. Aber der Mensch, der betroffen ist, der muss ja erstmal eine Therapie durchlaufen und hat vielleicht gar keine Zeit, ne?
Genau, der hat da gar keine Zeit. In der akuten Phase ist man mental eigentlich in so einem, ich will mal sagen, in so einem Schutzmechanismus. Ich glaube, da sieht man nicht, was das alles noch für Folgen haben kann. Und deswegen ist es oft so schwierig, wenn jemand genesen ist, also offiziell als genesen gilt, fängt ja oft erst die Verarbeitung des Erlebten an und eben auch die Verarbeitung, also man geht dann erst so in diese Trauer rein. Und das Umfeld, die Menschen, die einem nahe sind, sind einfach nur erleichtert, dass sozusagen dieser Abschnitt vermeintlich erledigt ist. Mhm. Und das ist oft ein Problem, was ich selber ja auch erlebt habe, dass man selber erst in die Verarbeitung kommt, wenn man ja vermeintlich gesund ist.
Mhm. Gibt es denn da Möglichkeiten, beide, also die Angehörigen und die Selbstbetroffenen, parallel zu betreuen? Oder wie funktioniert das? Ich stelle mir das total schwer vor, wenn der eine trauert und der andere nicht und danach ist es umgekehrt. Gibt es denn da ja irgendwelche Strategien, wie man da vielleicht besser miteinander trauern kann?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich im Gespräch zu bleiben. Mhm. Vielleicht eben auch im Gespräch zu bleiben, nicht immer mit seinen nächsten Menschen, sondern sich wirklich auch Leute mit ins Boot zu nehmen, die emotional ein wenig weiter weg sind. Also sei es jetzt durch eine Trauerbegleitung oder eben auch Menschen, die nicht zum Inner Circle gehören. Ich sage immer so, das ist im gesamten Bereich Trauerbegleitung, Sterbebegleitung. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns Menschen an die Seite holen, die zuhören können und die einfach auch mit aushalten. Und ich vergleiche das gerne immer, wenn man selber in diesem Trauerloch sitzt, dass da einfach jemand da sich mit in diese Tiefe begibt und das einfach mit aushält. Und das müssen nicht immer die engsten Angehörigen sein, sondern einfach vielleicht das etwas weitere Umfeld oder eben jemand, der vielleicht auch eine Professionalität hat durch eine entsprechende Ausbildung.
Das heißt, das sind eigentlich die Momente, wo du dann mit ins Spiel kommst, oder?
Mhm, genau, weil ich eben mittrage und mit aushalte, aber in einer anderen emotionalen Verbindung zu demjenigen stehe, sei es jetzt zu den Angehörigen oder auch zu den Menschen, die sich ja in einer Krebs sind, also in einer Erkrankung befinden. Gilt natürlich eben auch für die Sterbebegleitung oder auch eben für Trauernde bei Verlust eines Menschen. Also ich halte einfach mit aus.
Vielleicht kannst du mal erzählen, wie deine Arbeit konkret aussieht.
Also an einem Beispiel ist es schwierig, weil das so individuell ist. Also Trauer ist ja eben genauso individuell wie das Leben. Ich biete im Moment eben sowohl Einzelbegleitung an. Das heißt, das ist dann eben ein 1:1 Gespräch. Ich bin sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs und ich mag es, Menschen zusammenzubringen in ähnlichen Situationen, denn auch das kann ja helfen, dass ich also weiß, da sind Menschen, die ich zusammenbringe, die Ähnliches erlebt haben. Das mache ich aktuell in ganz offenen Wanderungen, die ich dann auch wiederum mit zum Beispiel mit einem Hospizverein zusammen organisiere. Da bringen wir einfach Menschen ganz unterschiedlicher Art zusammen. Die können sich da anmelden und dann wandern wir gemeinsam durch die Natur. Ich gebe ein paar Impulse und die Menschen finden auf dem Weg zueinander und ins Gespräch. Und aktuell habe ich auch eine feste Gruppe. Wir treffen uns über sechsmal, um über eine kreative Art und Weise der eigenen Trauer zu begegnen und eben auch um Verständnis bei anderen zu finden, die einfach in ähnlichen Situationen sind. Und das erlebe ich eben, dass das oft eigentlich das schon ausreicht, wenn man merkt, ich bin nicht alleine mit meiner Geschichte.
Du sprichst in deiner Arbeit, und das habe ich auf deiner Website gesehen, die ich natürlich sehr gerne in den Shownotes verlinke, von einem Trauerrucksack. Was genau bedeutet das?
Das ist ein Bild, was ich eben auch gerne bei den Wanderungen benutze. Also ich bin eben sehr gerne in der freien Natur unterwegs und da kam mir eben das Bild des Trauerrucksacks so in den Sinn, weil wir beim Wandern ja unser eigenes Gepäck tragen und die Trauer kann sich eben anfühlen wie ein schwerer Rucksack, der gepackt ist mit aller Traurigkeit, mit allem, was uns beschwert. Und dieser Trauerrucksack kann aber im Zuge, also im Laufe der Zeit, im Laufe der Lebenswanderung leichter werden. Und er ist ja auch gefüllt mit unserem Proviant, also mit Dingen, die uns stärken. Und wir haben manchmal natürlich auch Menschen an der Seite, die uns einfach diesen Rucksack tragen helfen. Und mit diesem Bild bin ich einfach gerne dann auch unterwegs.
Du hast eben schon gesagt, manchmal wird der Rucksack leichter und er ist ja auch mit Kraftquellen gefüllt. Wie verändert der sich denn? Also was kann man denn machen, um den Rucksack vielleicht ein wenig leichter zu machen?
Auch das ist individuell. Ich denke, was gut tut, ist, sich überhaupt mit seinem Trauerrucksack, also mit der Trauer zu beschäftigen und es zuzulassen. Das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess, aber es kann eben auch erleichtern. Und es reicht manchmal, wenn man wirklich einfach mal hemmungslos seine Trauer, seine Wut rauslässt, der Raum gibt, weil das einfach wirklich einen schweren Stein aus dem Rucksack nehmen kann, wenn ich einfach mal ja ganz laut weine oder eben auch diese Bandbreite an Gefühlen zulasse. Und wenn ich mir eben auch Wut eingestehe oder eben auch vielleicht auch Scham eingestehe oder wenn ich auch mal auf das Leben sauer bin oder auf den Menschen, der mich verlassen hat oder das alles zuzulassen. Das kann sehr befreiend sein und man darf sich eben Zeit geben. Man darf sich Zeit geben, diesen Prozess zu erleben. Was ich ganz wichtig finde, ist diesem neuen Leben, wenn wir bei der Erkrankung bleiben, also diesem neuen Leben nach Krebs oder eben auch dem neuen Leben nach dem Verlust eines Partners, einer Partnerin, eines geliebten Menschen, dass ich diesem neuen Leben einen Platz gebe. Es wird ja ganz oft von diesem Loslassen gesprochen, da bin ich gar kein Freund von. Ich bin einfach, also ich mag eher das Bild, dass wir diesem neuen Leben einen anderen Platz geben, dass wir also sagen, okay, das Leben sieht jetzt so aus, es fühlt sich anders an und das ist okay so. Mhm. Und wie gesagt, es gibt kreative Methoden, da dran zu gehen, da darf jeder auch schauen, was gut tut. Meine Erfahrung ist, sich auch mit anderen Menschen zusammenzutun, die Ähnliches erlebt haben, weil dann muss man nicht viel erklären. Das tut gut.
Ja. Was sind denn die kreativen Methoden, zum Beispiel Malen?
Gibt es bestimmt auch. Ich male jetzt nicht so gerne. Für mich ist es, ich bin zum Beispiel jetzt gerade mit jemandem, mit einer Freundin verabredet, die mit meiner Trauergruppe einen Perlenabend macht. Das heißt, wir werden Perlenarmbänder gestalten, wo wir den Erinnerungen quasi Perle für Perle zu einem Armband zusammenfügen. Das wäre jetzt so eine kreative Methode, die ich mag. Man kann auch wunderbar sich wirklich mal zu einem Kochabend treffen, um wirklich zu schauen. Also auch wenn man den Körper stärkt, tut das ja der Seele gut. Das sind jetzt, oder wenn man im weitesten Sinne sind auch die Trauerwanderungen kreativ, weil ich ja in der Natur unterwegs bin und einfach mal in die Wahrnehmung gehe, um zu schauen, was macht das mit mir, wenn ich Natur fühle, wenn ich Stille fühle. Ja, das sind so meine kreativen Mittel.
Ich habe auch schon gehört, dass es ja auch mit Musik funktionieren kann, ne? Dass man diese Trauer verarbeitet. Also wie auch immer man diese Trauer anpackt, ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr schwer sein kann, ja, darüber zu sprechen, ohne dass man jetzt völlig überwältigt ist. Wie funktioniert das denn? Also viele sind ja wirklich so in ihrer Trauer gefangen, dass sie das gar nicht so richtig zulassen und formulieren können.
Das ist auch nicht notwendig, das zu formulieren. Okay. Es ergibt sich tatsächlich, also meine Erfahrung ist, es ergibt sich tatsächlich aus der Situation heraus. Und es ist ja manchmal genau das, dass es hilfreich ist, einfach diese Emotionen, die einen überwältigen, zuzulassen. da braucht es dann eben keine Worte, sondern dann ist es eben, was ich vorhin schon sagte, das Miteinander aushalten wichtig. Ob das jetzt in einer Einzelgruppe, also in einem Einzelgespräch ist oder auch in der Gruppe, weil eben auch alles an Emotionen einfach sein darf. Und wenn dann eben die Stimme versagt oder wenn man sagt, ich kann heute nicht reden, dann ist das so. Das gehört eben ja auch, das ist ja auch Teil der Trauer und der Verarbeitung.
Ich finde, das ist echt so ein großes Thema, ne? Welche Rolle spielen denn Gefühle wie Wut oder Schuld oder auch Erleichterung in der Trauer?
Sie gehören dazu. Also sie gehören ganz klar zu diesem ganzen Portfolio und zu dem ganzen Emotionschaos der Gefühle dazu. Und es ist eigentlich nur wichtig, dass man das, dass jeder das auch für sich akzeptiert, dass das in Ordnung ist. Und das, da bin ich wieder bei dem Thema Akzeptanz, dass ich also für mich einfach akzeptiere, dass Trauer nicht nur Traurigkeit bedeutet und nicht nur ich weine den ganzen Tag, sondern eben, dass ich wütend bin über das Schicksal, dass ich erleichtert bin, dass vielleicht jemand auch nach langer Krankheit gehen durfte, dass ich Schuld spüre, weil ich vielleicht irgendeine Entscheidung nicht getroffen habe, wie ich sie hätte treffen wollen. Und das für sich zu akzeptieren und vielleicht auch für sich einzugestehen, ist, glaube ich, ganz wichtig, um diesen Prozess weitergehen zu können.
Trauer ist ja auch häufig mit Einsamkeit verbunden. Wie kann man denn damit umgehen, mit dieser Einsamkeit, die ja Trauer oft mit sich bringt?
Da muss ich jetzt einmal zurückfragen, meinst du Einsamkeit im wirklich alleine sein, weil niemand an meiner Seite ist, sondern oder weil ich mich in der Situation einsam fühle?
Weil ich mich in der Situation einsam fühle, wenn wir jetzt bei Menschen bleiben, die eine Krebserkrankung durchgemacht haben.
Ja, auch da bin ich wieder da bei dem Thema, bei dem Versuchen, Austausch zu finden.
Also Selbsthilfegruppen zum Beispiel oder was?
Zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Mhm. Du weißt ja, ich bin ja ein großer Freund von einer guten Reha. Ich denke einfach, gute Reha-Kliniken machen da ganz, ganz viel aus. Mhm. Und da muss ich tatsächlich auch an Menschen, also an Angehörige, an Freunde appellieren, haltet mit aus und geht immer wieder den ersten Schritt. Also man sagt ja immer so leicht, wenn was ist, melde dich bitte. Und da sage ich, nein, die Angehörigen, die Freunde, wir müssen uns melden bei demjenigen, der erkrankt ist oder der einen Verlust hat. Weil oftmals der Schritt ja schon zu schwer ist, ins Außen zu gehen. Und da kann ich echt immer nur wieder appellieren und sagen, wenn ihr jemanden kennt, bitte habt den Mut und geht immer mal wieder den Schritt auf den Menschen zu, weil das hilft. Dann kann der Mensch entscheiden, okay, heute kann ich das gebrauchen, heute brauche ich jemanden an meiner Seite. Und wenn es nur ein Filmabend ist, aber signalisiert von außen immer, dass ihr für den Menschen da seid und wartet nicht drauf, dass jemand auf euch zukommt. Wie gesagt, das ist der Appell für mich an die Angehörigen, an die Freunde.
Du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass man das als Angehöriger oder auch in deiner Arbeit als Trauerbegleiterin, dass dir das begegnet, dass du einfach mit aushalten musst. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch super schwer ist, gerade für Angehörige.
Ja.
Was kann das dann vielleicht erleichtern, dieses Aushalten?
Also ich glaube tatsächlich, dass das Aushalten wirklich besser durch jemanden geht, der eben nicht emotional ganz nah dran ist. Und da vielleicht wirklich frühzeitig schauen, wen können wir damit ins Boot nehmen. Oder wenn ich eben sage, okay, ich trage das Schicksal mit, dass ich mir eben als Angehöriger eben auch wiederum jemanden suche. Du merkst, das ist so ein Netzwerk, was wir spannen müssen in solchen Situationen, in Trauer und auch bei schweren Erkrankungen. Wir brauchen unser Netz. Also jeder braucht irgendjemanden, der ihn da wieder auffängt. Und vielleicht einfach auch die Frage stellen, was brauchst du heute? Manchmal ist es ja, wie gesagt, nur der Filmabend und nicht reden. Manchmal ist es die Umarmung. Es fordert halt ganz, ganz viel Mitfühlen ich würde es immer als Mitfühlen nennen und nicht Mitleid, sondern eben Mitfühlen und mit aushalten. Es tut mir leid, dass ich dieses Wort immer wieder sage, aber es ist tatsächlich viel wert, wenn man mit aushalten kann.
Aber wenn ich jetzt daran denke, dass ja, wenn man durch die Phasen der Trauer geht, also die Betroffenen, die ja selbst diese Trauer empfinden, und bleiben wir ja auch hier an dieser Stelle wieder bei Menschen, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wurden, die versuchen ja zu verleugnen und manchmal sind die wütend und manchmal wollen sie sich in sich zurückziehen und stoßen den Angehörigen im Zweifel von sich.
Ja.
Das kann ja so schlimm werden, dass selbst der Angehörige danach eine Trauerbegleitung braucht.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Weil es ja, also so eine Diagnose bringt ja das gesamte Netz ins Wanken. Ich hab das gerade noch verglichen mit einem Mobile, was so auseinanderfällt, wenn da ein Teil an einem Mobile zu schwer wird oder abreißt. Dann gerät ja alles ins Wanken. Und deswegen glaube ich auch, dass es für die Angehörigen wichtig ist, sich wiederum Unterstützung zu holen. Und sei es eben wiederum bei Freunden. Oder auch da wieder bei, ja, vielleicht auch bei jemandem, der eben ja von außen dazukommt.
Woran erkennt man denn, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sich da professionelle Unterstützung zu holen?
Was meinst du mit professioneller Unterstützung? Also es gibt ja die Begleitung durch Trauerbegleiter oder eben auch durch Ehrenamtliche im medizinisch oder hospizlichen Umfeld. Also auch da gibt es ja Begleitung oder eben die therapeutische Begleitung, weil da muss ich halt den Unterschied machen. Ich bin keine Therapeutin, keine Psychologin. Und es gibt halt in der Begleitung da auch deutliche Unterschiede.
Na, ich meine jetzt insbesondere deine Arbeit. Also woran erkennt man, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sich zum Beispiel Hilfe durch eine Trauerbegleiterin zu holen?
Ich würde sagen, wenn ich so das Gefühl habe, dass ich gerade keinen in meinem Umfeld habe, der das wirklich, der mir gut tut, der mir da vielleicht zur Seite steht. Oder wenn ich auch das Gefühl habe, ich möchte wirklich jetzt mal jemanden haben, der wirklich von außen kommt, weil ich weiß, meine Familie, mein Umfeld ist schon belastet genug durch meine eigene Erkrankung, dann kann es wirklich gut tun, sich einfach mal ein Gespräch zu gönnen, wo man einfach mal abladen darf. Meine Rolle ist ja dann da, dass ich das mit ertrage, mittrage und zuhöre, aber es nicht emotional mitnehme. Das ist ja der große Unterschied, wenn jemand von außen dazukommt. Das ist, glaube ich, dann ganz gut, wenn ich als Erkrankter sage, so jetzt, ich brauche mal jemanden, wo ich alles mal einmal abladen darf. Vielleicht kann man es so ganz gut formulieren.
Gibt es denn sowas wie Rituale oder Übungen, die im Alltag sofort helfen können, wenn man merkt, man wird gerade so überrollt?
Ja, also auch da sehr individuell. Ich selber habe die Erfahrung gemacht und das habe ich jetzt auch schon von anderen gehört, dass es wirklich helfen kann, sich eine gute angeleitete Körperreise oder Meditation anzuhören. Das kann auch hoch emotional sein, aber es kann eben dafür sorgen, dass man einmal diese Emotionen einfach auch zulassen kann, dass es so rausbricht. Oder wenn ich jetzt weiß, ich bin jemand, bin gerne in der Natur unterwegs, dass ich dann eben rausgehe. Wenn ich mich gerne bewege, auch gerne Sport mache, ist Sport auch super. Also überhaupt Bewegung ist, finde ich, ein super Ersthelfer an der Stelle. Und manchmal hilft auch, ich sage dann immer, Hirn aus, Film ab. Also einfach einen Film gucken, der einen ablenkt. Also manchmal ist auch Ablenkung das Richtige. Also auch da ist es eben eine individuelle Entscheidung. Das ist aber zum Beispiel was, da kann wirklich jemand, wie ich als Trauerbegleiterin, helfen zu gucken, was tut mir eigentlich gut in welcher Situation, dass man dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur kommt.
Also ich höre eigentlich immer wieder das Wort Kommunikation zwischen den Zeilen.
Ja. Ist es das nicht immer?
Ja, das ist so ein großes Thema, ne? Also Kommunikation begegnet mir eigentlich in jeder meiner Podcast-Folgen als etwas ganz Essentielles, was Betroffene für sich mitgenommen haben, was super heilsam sein kann.
Ja.
Ich finde auch, dass Tiere super heilsam sein können. Du hast ja vorhin schon die Natur erwähnt, ne? Also
ja.
Auch das kann ja total tröstlich sein, wenn du so ein Tier knuddeln kannst, wenn du
total, also Tiere
gerade keinen Angehörigen hast.
Genau, also Tiere sind super, war auch damals bei meiner Erkrankung war ein Tier mein größter Buddy an meiner
auch
Seite.
Schön.
Ja, und ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast bei mir. Ich habe eine gute Freundin, die mich da unterstützt in dem Bereich. Wir bieten da Auszeiten auf der Alpaka-Weide an.
Oh, wie schön.
Wunderschön.
Ja.
Nicht, ich sage immer, wir gehen nicht spazieren, sondern wir nehmen wahr, wie die Tiere uns wahrnehmen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie sensibel diese Alpakas auf uns Menschen reagieren und was das mit unserer Seele macht.
Mhm.
Genau, also das gehört ja eigentlich auch in den kreativen Bereich, jetzt
ja.
Wo du sagst,
ja.
Könnte man das dann natürlich auch nochmal ansetzen. Das ist ganz wunderbar. Ich finde auch, Tiere sind da ganz, ganz, ganz tolle Begleiter. Auch da nicht für jeden, weil es gibt ja auch Menschen, die haben so gar keinen Kontakt zu Tieren. Aber wenn man da gut unterwegs ist und wirklich sagt, Tiere sind da meine Seelentröster, kann ich das auch echt nur empfehlen.
Trauer verändert uns ja. Also wenn man diesen Trauerprozess durchlaufen hat, dann ist man ja vielleicht nicht mehr der gleiche Mensch, der man vorher war. Kann Trauer uns stärken oder weicher machen?
Beides. Ich darf ich nur einmal vorher noch ansetzen. Ich habe, also ich vermeide den Begriff Trauerprozess, wie hast du es gerade gesagt, durch Leben oder so, dadurch. Also ich glaube, es ist ein Prozess, der aber, wo wir aber ja nicht sagen können, der fängt da an und hört dort auf. Also ich sage immer, wir würden uns ja wünschen, wenn mal wir sagen, wir haben unsere 5 Phasen und die gehen wir linear durch und dann sind wir nach anderthalb Jahren fertig.
Ja, das wäre leicht.
Das wäre leicht und so funktioniert Trauer nicht. Wir werden da wieder in Trauerprozessen immer wieder hin und her geworfen. Ich vergleiche das immer so mit Wellen. Also wenn wir so am Strand unterwegs sind, gibt es ja die Wellen, die so ein bisschen an unseren Füßen plätschern, die angenehm sind. Und dann kommt die große Welle, die uns unvorbereitet trifft und wieder von den Füßen holt. Und so vergleiche ich Trauer und eben auch den Weg in Trauer, dass wir einfach auch ja immer wieder hin und her geworfen werden.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, um auf deine Frage zurückzukommen, Trauer kann uns stärken und auch weicher machen, auch schon in dem Prozess. Ich glaube einfach, dass wir, wenn wir diese ganzen Emotionen zulassen, einfach schon verändert daraus gehen oder unser Lebensweg weitergehen und mit einer persönlichen Veränderung, dass wir vielleicht unsere Umwelt anders wahrnehmen, dass wir vielleicht Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, wahrnehmen und eine Stütze sein können. Also wir können ja trauernd und tröstend sozusagen tröstender zugleich sein. Das erlebe ich eben ganz viel. Und wir können unseren Lebensweg weitergehen und hoffentlich auch mit einer gewissen Dankbarkeit, weil wir Erfahrungen in unserer Trauer gemacht haben. Also das würde ich einfach jedem Menschen wünschen.
Das heißt, wenn du das so erzählst, also wenn du so sagst, der Trauerprozess ist irgendwie so ein sperriges Wort, würdest du dann eher sagen, dass Trauer gar nicht mehr weggeht, dass man das einfach, dass man lernen muss, damit zu leben?
Ich glaube einfach, die Traurigkeit über den Verlust von einem Menschen oder eben der Verlust von Fähigkeiten durch Erkrankungen, der bleibt. Ja, das glaube ich schon. Und es ist ein Leben, damit leben lernen.
Mhm.
Aber er verändert sich natürlich. Also der Schmerz wird anders. Und wichtig ist, dass wir irgendwann in diese Akzeptanz kommen und zu sagen, so, es ist, also auch da, wenn wir jetzt wieder bei der Krebsdiagnose bleiben, das Leben nach dem Krebs oder mit dem Krebs ist eben ein anderes als vorher. Und auch das habe ich selber erfahren in meiner Erkrankung. das ist dann ein heilsamer Prozess, wenn ich sagen kann, gut, ich hatte ein Leben vor der Krebsdiagnose und mein Leben jetzt nach dem Gesundwerden ist anders, aber nicht weniger wertvoll. Mhm. Und ich bin daraus definitiv gestärkt hervorgegangen. Ich bin ein wenig anders, mit Sicherheit, aber ich fühle mich mit mir selber wohl. Mhm. Und ich glaube, das ist das ist gut, wenn man das irgendwann sagen kann. Und wenn man da Unterstützung findet, ist das natürlich auch super.
Deine Erkrankung ist ja noch nicht ganz so lange her, ne? Das heißt, wir haben ja im letzten Jahr die Folge aufgenommen, im August. Mhm. Würdest du denn sagen, dass du jetzt in der Zeit deiner Ausbildung zur Trauerbegleiterin und so weiter gelernt hast, mit deiner Trauer umzugehen? Also hast du immer noch Momente, wo die Trauer dich so vielleicht gerade überrollt?
Also meine Diagnose ist tatsächlich ziemlich genau auf den Tag 5 Jahre her. Das ist ganz spannend. Ich bin jetzt so in diesem berühmten 5. Jahr. Mhm. Natürlich hat mich die Ausbildung nochmal selber ganz tief in meine eigene Trauer eintauchen lassen. Ich habe jetzt, ich habe den Podcast von vor einem Jahr nochmal gehört und habe da auch nochmal gemerkt, wie wirklich die Emotionen auch nochmal sehr wirklich hochkamen an die Oberfläche. Ich merke schon, dass sich was verändert. Natürlich verändert sich das. Und ich bin froh, dass ich nochmal ganz, ganz tief in diese eigenen Trauerprozesse eingetaucht bin, mit allem, was dazugehört. Also mit dem Verlust von Menschen auf meinem Lebensweg, mit der Traurigkeit über die Kinderlosigkeit. Also ich habe mich sehr intensiv in der Ausbildung nochmal mit der eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt. Mhm. Das hat sich dann insofern für mich geändert, weil ich sehr dankbar bin für das, was ich habe und dass ich eben das Leben jetzt führen kann, wie ich es jetzt führe. Mhm. Und wenig als selbstverständlich annehme, sage ich mal so. Und das hatte ich auch damals schon gesagt und ich betone es immer wieder gerne, ich verschiebe nicht mehr. Mhm. Also für mich hat Leben einfach eine ganz, ganz hohe Priorität bekommen. Also das ein Leben, wie ich es gerne führen möchte.
Ja, das klingt so, als wärst du durch die Erkrankung und durch die Trauer mehr bei dir angekommen. Ich finde das ja sehr hoffnungsvoll.
Ja, das ist auch so. Trifft es ganz genau, so wie du es gesagt hast. Also ich versuche eigentlich immer ganz bei mir zu sein.
Lass uns mal bei der Hoffnung bleiben. Gibt es Momente in deiner Arbeit, die dir besonders viel Hoffnung geben?
Also ich sag mal so, es gibt ganz viele Momente, die mich unfassbar dankbar machen. Das ist immer dann, wenn ich merke, dass ich Menschen zusammenbringe, die einfach wissen, wovon sie reden, die einfach mittragen können, weil sie in einer ähnlichen Situation sind. Mhm. Das ist einfach unfassbar wertvoll, wenn sich Menschen finden, die sagen, ich weiß genau, was du fühlst und ich bin bei dir und wir gehen das gemeinsam mit unserem ähnlichen Schicksal. Und wenn ich eben mit Menschen zusammen bin, wo ich eben merke, die Hoffnung ist da, dass wir da alle gemeinsam durchgehen durch diesen Weg. Und Trauerbegleitung darf man sich wirklich nicht vorstellen, dass wir da die ganze Zeit weinend am Tisch sitzen, sondern da ist eben auch ganz viel Freude, ganz viel Lebensfreude. Da sind Tränen der Trauer, aber auch eben Tränen der Erinnerung, würde ich es mal nennen. Und das macht es so bunt, das macht Trauer tatsächlich so bunt, weil es eben nicht nur tief schwarz ist, sondern auch Trauer mit allen Facetten des Lebens gezeichnet ist. Und ja, ich glaube, das ist so das, wo ich dann die Hoffnung habe, dass ich ein Stück weit helfen kann, diese bunten Farben der Trauer so hervorzuholen.
Das heißt, ich glaube, man stellt sich das schon wirklich immer so vor. Ne? Trauer ist was ganz, ganz Düsteres, was Dunkles, was man auch, was sehr negativ belastet ist. Aber wenn du sagst, dass da auch Lachen und Freude dabei ist, dann ist ja Trauer vielleicht auch, sich an die Momente zu erinnern, die absolut großartig waren, oder?
Ja, natürlich, das gehört auch mit. Also Erinnerung ist ein großer Teil der Trauer. Also natürlich ist Trauer auch schwarz und dunkel und schwer und Trauer und Trauerarbeit ist Schwerstarbeit tatsächlich für Körper und Seele. Deswegen brauchen wir auch mal ab und zu einfach Auszeiten davon. Also deswegen brauchen wir einfach manchmal die Ablenkung und das nicht daran denken. Mhm. Genau. War das deine Frage? Entschuldigung, Franziska.
Ja.
Wie du schon sagst, es ist so ein weites Feld und man kann das eben alles nicht in einzelnen, ja, so in so einzelnen kurzen Sätzen abhandeln. Und ich, es ist einfach so ein Thema, was mir so wichtig ist.
Das merkt man auch total, finde ich.
Das ist schön.
Das heißt, Trauer ist kein Zeichen von Schwäche und Trauer braucht Zeit. Es ist kein Prozess, den man durchläuft, sondern es ist einfach, ja, es ist etwas, mit dem man lernen darf, umzugehen, das zu integrieren. Und das dauert einfach. Man kann nicht sagen, dann und dann ist es zu Ende. Sondern, ja, du lebst einfach damit.
Genau, wir leben mit unserer Trauer und mit den kleinen und großen Abschieden, so würde ich es nennen.
Was möchtest du denn Menschen mitgeben, die vielleicht jetzt gerade das Gefühl haben, dass ihr Trauerrucksack unglaublich schwer geworden ist?
Such dir Menschen, die dir tragen helfen. Such dir da bei den Menschen, die dir tragen helfen, vielleicht auch Menschen, die dir helfen zu schauen, wie du dich selber stärken kannst, um deinen Rucksack zu tragen.
Wenn uns jetzt vielleicht Menschen zuhören, die gerne den Kontakt zu dir herstellen würden, Melanie, wie funktioniert das am besten? Wie kann man dich erreichen?
Also am allerbesten tatsächlich über meinen Instagram-Account, memories_trauerbegleitung. Den verlinkst du ja wahrscheinlich noch.
Auf jeden Fall.
Und dann einfach gerne über Instagram anschreiben, wenn, also für Menschen, die nicht bei Instagram unterwegs sind, auch gerne eine E-Mail schicken an mich. Das klappt ja wirklich immer ganz gut. Die E-Mail-Adresse würde ich dir dann auch zur Verfügung stellen. Und genau, also ich bin natürlich räumlich unterwegs im Raum, im Osnabrücker Land sozusagen. Mhm. Aber auch da mache ich tatsächlich gerade die Erfahrung, dass auch Trauerbegleitung am Telefon und auch online wirklich gut funktioniert. Also man kann das auch tatsächlich gut über Entfernung machen.
Mhm. Ja, großartig. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes.
Das ist super, danke dir.
Du hast ja vorhin gesagt, dass Meditation uns helfen kann, wieder in Kontakt mit uns selbst zu kommen und auch Emotionen zuzulassen und so weiter. Ja. Vielleicht ist auch genau jetzt gerade ein günstiger Zeitpunkt dafür und deshalb möchte ich dich einladen. In diesem Jahr begleite ich die Rauhnächte und zwar sind das einzelne Meditationen, die man an jedem Morgen zugeschickt bekommt. Das Ganze ist völlig kostenfrei. Es ist eine Zeit des Loslassens, des Rückblicks, aber auch der leisen Ausrichtung nach vorn. Wenn du wieder mehr innere Ruhe, Orientierung oder Verbindung zu dir selbst wünschst, dann melde dich super gerne über meine Homepage www.franziskagünterfotografie.de an. Auch den Link hierzu verlinke ich natürlich in den Shownotes. Liebe Melanie, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, dass wir dieses super wichtige Thema aufgegriffen haben. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute.
Liebe Franziska, ich danke dir, dass ich über mein Thema so sprechen konnte. Und ich hoffe einfach, dass wir das in die Welt tragen, weil es so wichtig ist, dass Trauer einen Platz in unserem Leben findet.
Absolut. Ganz lieben Dank.
Danke dir.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.